Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Schwerpunkt der Sendung ist das größte Experiment mit den kleinsten Teilchen. Am CERN in Genf läuft seit 9.33 Uhr der Teilchenbeschleuniger. Wir berichten vom Tatort, wo Physiker spontan applaudieren, über Tatsachen und Theorien und der Suche nach dem sogenannten Gottesteilchen, auch im Tagesgespräch um 13 Uhr mit Felicitas Paus, Professorin für Teilchenphysik. Nebst Physik geht es um Politik. Der Bundesrat will die Schweizer Landwirtschaft schützen und stützen, nicht ohne Hintergedanken. Und der Bundesrat zieht Lehren aus dem Fall Roschacher und will die alleinige Aufsicht über die Bundesanwaltschaft übernehmen. Der niederländische Staat kann wegen des Fehlverhaltens seiner UNO-Blauhelme in Srebrenica nicht verklagt werden, sagt ein niederländisches Gericht. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Ursula Vogler.
Am europäischen Kernforschungslabor CERN in Genf ist nach 15-jähriger Bauzeit der Teilchenbeschleuniger erfolgreich in Betrieb genommen worden. Martin Heule berichtet.
Dass alles so reibungslos vonstatten geht, war nicht selbstverständlich. Die Protonen hatte man bereits in einem kleinen Ring auf die Reise geschickt und dann nach 9.30 Uhr sind die Teilchen auf die 27 Kilometer lange Ringpiste eingelassen worden. Das heißt, Teilstück um Teilstück sind die Bremsen gelöst worden, die Schleusen geöffnet, sodass kurz vor 10:30 die erste Runde komplett war. Der Jubel darüber war in den Kontrollräumen sehr groß. Später sollen die Teilchen die gleiche Strecke rund 11.000 Mal pro Sekunde zurücklegen. Noch heute wird man versuchen, den zweiten Strahl loszuschicken. Während der erste im Uhrzeigersinn startete, wird der zweite seine Bahn im Gegenuhrzeigersinn antreten. Später, in ein paar Wochen erst, wird dann die erste Kollision vorbereitet. Dann erst werden die Strahlen in den vier Detektoren zusammenprallen.
Der Bundesrat will die Begleitmaßnahmen für die Agrarliberalisierung mit Zolleinnahmen finanzieren. Ein entsprechender Vorschlag zur Revision des Landwirtschaftsgesetzes wurde heute in die Vernehmlassung geschickt. Alexander Sauter.
Sollte ein Freihandelsabkommen mit der EU und der WTO zustande kommen, würden für die Schweizer Bauern Einbußen in der Höhe von 3 bis 6 Milliarden Franken entstehen. Der Bundesrat will deshalb in den Jahren 2009 bis 2016 jährlich 400 Millionen Franken beiseite tun, also insgesamt 3,2 Milliarden Franken. Mit diesem Geld aus den Zolleinnahmen für Agrarprodukte sollen dann später Begleitmaßnahmen finanziert werden, um die Bauern in der Übergangsphase bis zur Liberalisierung zu unterstützen. Durch diese zeitlich befristete Spezialfinanzierung würden keine neuen Subventionen geschaffen, betonte heute Bundesrätin Doris Leuthardt. Vielmehr sollen konkrete Maßnahmen finanziert werden. Wie diese aber aussehen werden, konnte Leuthardt nicht sagen. Eine Arbeitsgruppe beschäftige sich noch mit der Ausarbeitung. Auch wie viel Geld die Bauern schlussendlich bekämen, müsse noch diskutiert werden.
Der Bundesrat will künftig die Bundesanwaltschaft alleine beaufsichtigen. Das schlägt die Landesregierung dem Parlament vor. Heute wird die Bundesanwaltschaft fachlich vom Bundesstrafgericht in Bellinzona, administrativ vom Eidgenössischen Justizdepartement kontrolliert. Das hat in der Praxis aber wiederholt zu Unklarheiten und Konflikten geführt. So etwa im Fall des zurückgetretenen Bundesanwalts Roschacher. Der Bundesrat schränkt die Gebiete für die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen weiter ein. So dürfen beispielsweise in Jagdbanngebieten keine gentechnisch veränderten Organismen mehr freigesetzt werden. Die Anpassung erfolgte wegen dem Gentechnikgesetz, das 2004 in Kraft trat, und dem geänderten Umweltschutzgesetz. Der niederländische Staat kann nicht verklagt werden, weil seine Blauhelmtruppen im Bosnienkrieg versagt haben. Das hat ein niederländisches Gericht entschieden. Die Zivilklage gegen die Niederlande eingereicht hatten zwei Überlebende des Massakers in Srebrenica, wo 1995 Serben tausende Bosnier töteten. Die Überlebenden warfen den UNO-Soldaten vor, dass sie Srebrenica nicht ausreichend beschützt hätten. Und dafür müssten die Niederlande zur Rechenschaft gezogen werden. Das Gericht entschied jetzt, dass dies nicht möglich sei, da die Friedenssoldaten der UNO und nicht direkt der niederländischen Regierung unterstellt gewesen seien. In der sogenannten Pufferzone zu Südossetien in Georgien ist am Morgen ein georgischer Polizist erschossen worden, trotz Waffenstillstandsabkommen. Der entsprechende Schuss sei aus Richtung eines russischen Überwachungspostens gefallen, teilt die georgische Polizei mit. Moskau bestätigte den Zwischenfall vorerst nicht. Die Hintergründe sind unklar. Private Fernsehstationen dürfen von Sportveranstaltungen auch dann eigene Kurzberichte drehen, wenn die Exklusivrechte bei der SRG liegen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Zur Begründung bezieht sich das Gericht unter anderem auf das neue Radio- und Fernsehgesetz. Dieses habe zum Zweck, die Meinungsvielfalt zu fördern und die Position der privaten TV-Stationen zu stärken. Bisher hatte die SRG, SSR, Idisuisse den privaten TV-Stationen jeweils eigene Bilder zugestellt und dafür Rechnung gestellt. Bei den Kernkraftwerken Gösgen, Mühleberg und Beznau demonstriert die Umweltorganisation Greenpeace gegen den Ausbau der Atomenergie in der Schweiz. Der Stromkonzern Adel hatte im Juni ein Rahmenbewilligungsgesuch für ein neues AKW im solothurnischen Gösgen eingereicht. Ähnliche Gesuche für Mühleberg und Beznau durch die BKW und die Axpo werden erwartet. Mit dem symbolischen Spatenstich haben im Bahnhof Olten umfassende Sanierungs- und Umbauarbeiten begonnen. Nach Angaben der SBB werden bis im November nächsten Jahres rund 27 Millionen Franken investiert. Unter anderem werden die Perrons angehoben, damit der Zugang zu den Zügen bequemer ist. Der Bahnhof Olten ist eine Drehscheibe im schweizerischen Bahnverkehr. Er wird täglich von über 80.000 Menschen benutzt und gehört damit zu den 20 größten Bahnhöfen der Welt, der Schweiz.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous.
There it is. Okay. We got Beam in the LHC. That's it. We are. You saw the little flash?
Die Wissenschaftsgemeinde im Genfer Forschungszentrum CERN feiert «Wir sagen was?» und fragen Teilchenphysikerin Felicitas Paus, die am weltgrößten Teilchenbeschleuniger mitgebaut hat, was die Wissenschaft zu hoffen findet, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die weiteren Themen: den Bauern die bittere Pille versüßen, die Strategie von Wirtschaftsministerin Leuthardt. Alle Kontrolle beim Bundesrat, eine Lehre aus dem Fall Rohschacher. Die Ölpreise sinken, was die Konsumenten freut, ärgert die Produzenten. Ihre Gegenstrategie: weniger Öl fördern. Neue Wege wollen die Schweizer Städte bei der Sauberkeit gehen und alte Wege geht mit größtem Erfolg der älteste Telefonnotruf für überforderte Eltern. Dazu mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.147 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 59,42 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 13,03. Das Wetter bis heute Mittwochabend. In der ganzen Schweiz ist es wechselnd bewölkt, in den Bergen und im Jura sind Schauer möglich. Die Temperatur erreicht 23 bis 27 Grad. Am Donnerstag ist es zeitweise sonnig bei rund 25 Grad. In den Bergen ist Regen möglich. Am Freitag regnet es dann in der ganzen Schweiz bei 20 Grad im Norden und 24 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen. Zwischen dem Rastplatz Moosmühli und St. Gallen-Kreuz Bleicher Stau wegen eines Unfalls.
Spannende Stunden in Genf, also im CERN, wo heute Vormittag das größte Experiment in der Geschichte der Wissenschaft gestartet wurde. Patrick Tschudin war im Kontrollraum dabei, als das erste Elementarteilchen auf seine Reise durch den 27 Kilometer langen Tunnel geschickt wurde.
Die Spannung und die Nervosität vor dem Start waren riesengroß. Doch dann ging alles viel schneller als erträumt. Bereits um 10:30 hatten die Elementarteilchen einmal den Tunnel umrundet.
Es ist fantastisch. Es hat bisher exzellent funktioniert. Wir sind wirklich total begeistert.
Das sagte Felicitas Paus, Physikerin am CERN und ETH-Professorin. Dass alles so schnell klappen würde, hatten die Wissenschaftler zwar gehofft, aber noch gestern Abend lief nicht alles nach Plan. Entsprechend groß ist im Moment die Freude am CERN. Der Strahl im Uhrzeigersinn funktioniert also. In den kommenden Stunden starten die Physiker nun den zweiten Strahl, jenen im Gegenuhrzeigersinn. Und beide müssen funktionieren, um die Teilchen kollidieren lassen zu können. Wenn alles so gut weiterläuft wie bisher, dann kann der komplexe Teilchenbeschleuniger bereits früher vollständig in Betrieb gehen. Erste Resultate erwarten die CERN-Forscher in etwa einem Jahr. Davon versprechen sich die Physiker Antworten auf Fragen wie: Wieso ist die Materie so aufgebaut, wie sie ist, und nicht ganz anders? Oder wie hat das Universum ausgesehen, unmittelbar nach dem Urknall vor 14 Milliarden Jahren?
Patrick Tschudin. Mehr zum Experiment am CERN dann im Tagesgespräch. Gast bei Emmy Lehmann ist die Physikerin, die wir eben im Bericht kurz gehört haben. Das Tagesgespräch um 13 Uhr auf DRS1 und DRS4 News. Den Schweizer Bauern macht der kommende Herbst große Sorgen. Dann will Landwirtschaftsministerin Doris Leuthard mit der EU über eine Marktöffnung für Landwirtschaftsprodukte verhandeln. Die Bauern befürchten, dass ihre Einkommen dann weiter schrumpfen. Damit es nicht so weit kommt, will der Bund ab nächstem Jahr 400 Millionen Franken pro Jahr beiseite legen. Wofür das Geld im Einzelnen sein soll, dies wollte Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher von Bundesrätin Doris Leuthard wissen.
Diese Reservierung diente dazu, allfällige Begleitsmaßnahmen für den Agrarfreihandel oder eben für ein WTO-Abkommen zu finanzieren. Der Bundesrat hat immer gesagt, diese Schritte sind eine große Herausforderung für die Landwirtschaft, beschleunigen den Strukturwandel und wir sind bereit, das in einer Übergangsfrist zu begleiten und das kostet etwas.
Das heißt konkret, das ist Geld, das den Bauern zugutekommen könnte.
Den Bauern und denkbar wäre auch ein Teil der Ernährungswirtschaft generell. Das hängt jetzt davon ab, was diese Arbeitsgruppe Begleitmaßnahmen uns vorschlägt. Das wird im nächsten Frühling unterbreitet. Und dann geht es dann auch darum zu beziffern anhand der Weltpreise, anhand dieser Verhandlungsergebnisse, was das konkret kosten kann.
Im März sprach der Bundesrat von einem Ausfall von 3 bis maximal 6 Milliarden Franken. Mit 8 mal 400 Millionen sind wir bei 3 Milliarden Franken, also ganz am unteren Limit. War das Absicht?
Nein, diese 400 Millionen sind das, was wir schätzen, was künftig an Zolleinnahmen in diesem Bereich Lebensmittel auch hereinkommt, respektive in der Bundeskasse tatsächlich als Einnahme verbucht ist. Diese Zahl, die deckt unseres Erachtens mal doch einen großen Teil der denkbaren Begleitmaßnahmen ab. Und alles andere ist ein politischer Entscheid und deshalb wollen wir das nicht vorausnehmen. Aber vorausschauend schaffen wir diese Reserve.
Deshalb auch die Formulierung anfänglich 400 Millionen Franken. Also es ist denkbar, dass dieser Betrag da nach oben oder auch nach unten korrigiert werden könnte durch die Politik.
Das ist richtig. Der Schlussbetrag, der ist völlig offen. Der hängt von den Weltmarktpreisen ab. Der hängt davon ab, wie lange Übergangsfristen für einen offenen Markt mit der EU auch ausgehandelt werden könnten. Der hängt ab vom Ergebnis einer allfälligen WTO-Runde. Und deshalb kann das erst dann konkretisiert werden, wenn wir diese Grundlagen kennen.
Weshalb wurde überhaupt ein Betrag festgelegt? Hat das rein rechnerische Gründe zur Absicherung oder ist es auch etwas ein Zückerchen, eine Beruhigung für die Bauern?
Nein, es ist effektiv eine rechnerische, finanzpolitische Entscheidung. Wenn wir nichts tun, dann würde von einem Jahr auf das andere der Finanzhaushalt mit erheblichen Auszahlungen belastet.
Viele Leute aus dem Bauernstand wehren sich gegen dieses Abkommen, gegen die Verhandlungen. Auch von den Kantonsregierungen kommt Widerstand, aber aus anderem Grund. Sie finden den Zeitpunkt ungeeignet. Was heißt es nun für die Verhandlungsaufnahme für Sie?
Wir werden diesen Herbst entscheiden im Bundesrat, wann die Verhandlungen konkret beginnen. Da sie aber sowieso länger dauern dürfte, spielt das für uns nicht so eine große Rolle.
Bundesrätin Doris Leuthard auf Fragen von Geraldine Eicher. Die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, will der Talfahrt des Ölpreises offensichtlich nicht tatenlos zusehen, unter anderem, weil sie dann weniger verdient. Sie hat in der Nacht auf heute überraschend beschlossen, die eigene Ölförderung zu drosseln und sie will die Einhaltung ihrer Förderquoten strenger überwachen. Rainer Bohrer, innerhalb 2 Monaten ist der Ölpreis von fast 150 auf gegen 100 Dollar gefallen. Stoppt die OPEC nun mit dieser Maßnahme wirklich diesen Trend?
Ich denke eher nein. Der Ölpreis heute Vormittag ist nur leicht angestiegen. Gestern in London war er ja erstmals seit dem April unter 100 Dollar das Fass. Zwei Faktoren sind es, die den Ölpreis eben tendenziell hoch behalten. Es ist eine relativ kleine Kürzung. Die 500.000 Fass sind gerade mal 1,8%, also nicht mal 2% der gesamten OPEC-Förderung. Und das wiederum ist nicht einmal 1% der gesamten Weltproduktion. Der zweite Faktor, die OPEC kürzt nicht wirklich, sondern hält jetzt die Quoten, die man sich selbst vor Monaten auferlegt hat, besser ein. Besonders die Saudi-Arabier haben sich nicht an die eigenen Quoten gehalten und haben seit Mai auf Hochtouren produziert, um zu verhindern, dass der Ölpreis eben zu hoch wird.
Wenn das so wenig bringt, weshalb wollen denn die 13 OPEC-Staaten die Ölförderung trotzdem drosseln?
Ich denke, es handelt sich hier um einen symbolischen Akt. Die OPEC war besorgt darüber, wie schnell der Ölpreis gefallen ist. Ein Preiszerfall um fast ein Drittel innerhalb von nur 2 Monaten ist in der Tat sehr rasant. Hier wollte die OPEC ein Zeichen setzen, dass man dem nicht tatenlos zusehen will. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass niemand im Ernst damit rechnet, dass der Ölpreis jetzt wegen dieser Kürzung stark ansteigen wird. Da gibt es verschiedene Faktoren, die dagegen sprechen. Die Nachfrage bleibt im Moment sehr stabil oder sinkt sogar leicht. Alleine die USA brauchen im Moment 1 Million Fass weniger pro Tag als noch vor einem Jahr. Und zweitens ist auch die Hurricane-Saison in den USA im Moment, sieht die sehr milde aus und die Ölförderanlagen sind wenig gefährdet. Also auch der amtierende OPEC-Chef, der algerische Ölminister Khalil, sagte heute Nacht nach der Sitzung, dass der Ölpreis tendenziell wohl eher weiter sinkt werde, weil im Moment einfach mehr Öl gefördert wird, als verbraucht wird.
Wenn wir jetzt das auf die praktische Ebene herunterholen, heißt das, Heizöl und Treibstoff werden jetzt nicht wieder teurer?
Also kurzfristig, denke ich, gibt es keinen größeren Preisschub und das wird auch von den meisten Experten so bestätigt, weil eben die Nachfrage nach Öl nicht mehr so stark ist, die Wirtschaft weniger gut läuft und sich das Konjunkturklima verschlechtert. Deshalb wird weniger Öl verbraucht. Die Internationale Energieagentur hat heute ihre Prognose für die weltweite Ölnachfrage für dieses und das nächste Jahr dann auch nochmals zurückgenommen. Mittel- und langfristig ist dann wieder eine andere Sache natürlich. Es gibt ja Auguren, die behaupten, dass die Förderung von Öl inzwischen ihren Höhepunkt erreicht hat und diese sogenannte Peak Oil kurz bevorsteht. Und wenn dann das Öl wirklich knapp wird, dann wird der Ölpreis dann durchaus weiter steigen und zwar nachhaltig. Das aber sind längerfristige Perspektiven. Kurzfristig dürfte der Ölpreis auf dem jetzigen Niveau wohl etwa bleiben.
Informationen von Rainer Bohrer. Das Problem des achtlos liegen gelassenen Abfalls, des sogenannten Litterings, soll gemeinsam angegangen werden. Darin war man sich am gestrigen runden Tisch beim Bundesamt für Umwelt einig. Mit dabei waren auch Vertreter der öffentlichen Hand, der Zeitungsverleger und des Detailhandels. Vordringlich sollen die Littering-Probleme bei den Gratiszeitungen und dem Fastfood-Abfall angegangen werden. Die große Frage, wer soll das bezahlen? Inlandredaktor Peter Maurer.
Eigentlich komisch. Runde Tische werden in der Regel erst dann veranstaltet, wenn's nicht mehr rund läuft. Und der gestrige runde Tisch in Sachen Littering hat dies bestätigt. Die Situation, sagt Renate Amstutz, Direktorin des Städteverbandes heute, sei sehr gravierend.
Wir schätzen die jährlichen Reinigungskosten des Litterings in den Städten auf ungefähr 45 bis 135 Millionen Franken. Und das sind sehr hohe Beträge.
Vordringlich deshalb eine Lösung beim Problem der liegengelassenen Gratiszeitungen. Zusammen mit den Verlegern. Gleichsam eine Branchenlösung.
Die sicherstellt, dass die Kosten verursachergerecht von den Verlegern der Pendelzeitungen getragen werden. Die Kosten, die sich für das Littering stellen.
Moment, zuerst muss da mal Kostentransparenz geschaffen werden, heißt es dazu freilich beim Verband Schweizer Presse. Katrin Müller, Mitglied der Geschäftsleitung.
Die Städte, die Gemeinde müssen vorlegen können, was ihnen für Kosten entstehen, welche nicht gedeckt sind. Und mit gedeckt, da meinen wir gedeckt eben durch die Verträge, durch die Standplatzmieten, welche die Verlage heute bezahlen. Es wird pro Box eine Miete bezahlt. Darin ist auch die Reinigung und die Entsorgung inbegriffen.
Neben dem Problem Pendlerzeitung müsse auch beim Takeaway-Abfall eine verursachergerechte Lösung her. betont Städteverbandsdirektorin Amschlutz. Klar ist aber, Littering-Strafbestimmungen auf nationaler Ebene sind kein Thema und eine vorgezogene Entsorgungsgebühr zumindest derzeit auch nicht. Stefan Schwager vom Bundesamt für Umwelt.
Die Strafbestimmungen, das wird klar erachtet als etwas, das die Kantone, allenfalls die Gemeinde an die Hand nehmen möchten. Und was vorgezogene Entsorgungsgebühr betrifft, sollten sich die vereinbarten Ziele nicht erreichen lassen, dann besteht diese Möglichkeit immer.
Sagt Stefan Schwager vom Bundesamt für Umwelt. Der nächste runde Tisch soll im kommenden Frühjahr stattfinden. Die Niederlande müssen also keinen Schadenersatz an die Angehörigen der Opfer des Massakers von Srebrenica bezahlen. Ein Gericht in Den Haag hat eine Schadenersatzklage von Angehörigen abgewiesen. Beim schwersten Massaker in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg waren in Srebrenica unter den Augen niederländischer Blauhelmsoldaten 8000 Muslime deportiert und später umgebracht worden. Aus Amsterdam, Elsbeth Gucker.
Es muss eine bittere Enttäuschung sein für Alma Mustafic. Die junge Frau hatte vor 6 Jahren eine Klage gegen den Staat der Niederlande eingereicht. Ihr Vater, Rizzo Mustafic, hatte als Elektriker für Dutchbat gearbeitet, für das niederländische Blauhelm-Bataillon, das die Muslime in der UNO-Enklave Srebrenica beschützen musste. Kurz bevor die serbischen Soldaten die UNO-Sicherheitszone stürmten, schickten die Niederländer alle muslimischen Flüchtlinge, die sich auf dem Gebiet des Truppenlagers befanden, weg. Wer nicht im Besitz eines UNO-Zugangspasses war, durfte sich dort nicht mehr aufhalten. Auch die Familie des Elektrikers wurde weggeschickt, obwohl der Vater den erforderten UNO-Zugangspass auf sich trug. Von Rizzo Mustafic fehlt seither jede Spur. Ihn hätten die Blauhelme nicht wegschicken dürfen. Zu diesem Schluss kamen die Richter in Den Haag in einem Zwischenurteil vor wenigen Monaten. Sie regten damals an, der Staat solle sich mit der Klägerin auf einen Vergleich einigen. Doch dies lehnte der niederländische Staat vehement ab. Das wiederum ärgerte einen der Richter so sehr, dass er bei der weiteren Behandlung der Klage durchschimmern ließ, ein Urteil könnte möglicherweise zugunsten der Klägerin, zugunsten der Tochter von Rizzo Mustafic ausfallen. Kurze Zeit später wurde der betreffende Richter aus schleierhaften Gründen ersetzt. Heute nun kam das Gericht in der neuen Zusammensetzung zum Schluss, dass der Staat der Niederlande für das Verhalten der Blauhelme nicht zur Verantwortung gezogen werden könne, weil die niederländischen Soldaten unter UNO-Kommando gestanden hätten. Die Regierung in Den Haag braucht sich also weder für das Verhalten ihrer Soldaten zu entschuldigen, noch muss sie Schadenersatz bezahlen. Viele der damaligen niederländischen Blauhelme zeigten wenig Verständnis für die Klage. Es sei doch wichtiger, dass die Wahrheit auf den Tisch komme, dass zum Beispiel bekannt werde, weshalb die internationale Gemeinschaft sie in Srebrenica im Stich gelassen habe, sagen viele. Sie hoffen, dass der Prozess gegen den ehemaligen Serbenführer Radovan Karadzic einiges klären wird.
Wenn das Baby pausenlos schreit, der Vierjährige nicht essen will oder die 15-jährige Tochter nachts nicht nach Hause kommt, wissen Eltern oft nicht mehr weiter. Für verzweifelte Mütter und Väter gibt es einen Elternnotruf. In Zürich ist die erste Telefonberatungsstelle der Schweiz vor 25 Jahren gegründet worden. Heute ist sie trotz großer Konkurrenz gefragter denn je. Sonja Schmidmeister.
Elternnotruf Gerber. Grüezi. Okay, ja. Wie viele Kinder haben Sie denn? 3.
Alltag für Karin Gerber. Eine Mutter kommt nicht mehr zurecht mit ihrem ältesten Sohn. Die Sozialarbeiterin und Familientherapeutin fragt nach.
Ja, und wie alt ist er? Okay. Und seit wann ist denn die Situation so schwierig? Ja. Ja. Leben Sie als Familie?
Die Frau am anderen Ende schildert, wie der Mann ausgezogen ist und die Kinder den Vater vermissen. Das Gespräch dauert fast eine halbe Stunde. Jeder dritte Anruf kommt von Eltern, die persönlich überfordert sind, alleine nicht mehr weiter wissen. Entstanden ist der Elternnotruf 1983. Damals war Kindsmisshandlung das große Thema.
Rund um die Schweiz herum entstanden Kinderschutzzentren und hier in der Schweiz fehlte dies. Und man schaute so in den Nachbarländern ab und dachte, okay, das wollen wir auch anbieten in einem kleineren Umfang hier in der Schweiz, in Zürich.
Inzwischen gibt es unzählige Institutionen, hochspezialisierte Beratungsstellen und Erziehungsratgeber zuhauf. Dennoch, sagt Karin Gerber, sei der Elternnotruf nicht überflüssig geworden.
Was bei uns geblieben ist, dass wir die einzige Stelle sind, die 24 Stunden erreichbar sind, denn die familiären Problematiken, die richten sich ja meistens nicht an die Bürozeiten der Institutionen.
Immer häufiger klingelt das Telefon am Abend oder am Wochenende. Auch per Mail ist das vierköpfige Team des Elternnotrufs erreichbar. Im vergangenen Jahr ist die Beratungsstelle über 3.400 Mal kontaktiert worden. Heute, sagt Karin Gerber, seien Eltern und Kinder oft wie Kumpel, mit ähnlichen Frisuren und Kleidern. Zudem hätten Kinder öfters einen Vorsprung, zum Beispiel am Computer. Daher stellten sich ganz andere Fragen.
Wie viel Erziehung braucht es denn? Also braucht es diese autoritäre Erziehung, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren war? Oder geht es in eine ganz andere Richtung? Und da fühlen sich viele Eltern sehr verunsichert.
Verunsichert, hilflos, dies gilt nicht nur für Eltern in der Region Zürich. Und weil die kleine Beratungsstelle Anrufe aus der ganzen Schweiz beantwortet, hofft Karin Gerber in Zukunft auf mehr Solidarität.
Es ist für uns ein Anliegen, dass es an und für sich ein nationaler Elternnotruf gibt. Also das heißt, sind wir eigentlich schon, aber dass die Finanzierung auch national geregelt werden könnte.
Dieses Ziel will der Elternnotruf bis 2012 verwirklichen. Denn heute sind es lediglich die Kantone Zürich, Aargau und Zug, die die kostenlose Telefonberatung für verzweifelte Eltern mitfinanzieren.
Der Bundesrat will die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft also neu regeln. Sie soll allein unter die Aufsicht des Bundesrats gestellt werden. Damit will der Bundesrat Unklarheiten und Zuständigkeitskonflikte ausmerzen. Der Bundesrat hält damit an einem Modell fest, das von fast allen Parteien und Rechtsexperten kritisiert worden ist. Weshalb das? Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Der Rechtsexperte Georg Müller, der im Auftrag des Bundesrates den Abgang von Bundesanwalt Valentin Roschacher untersucht hat, empfiehlt, einen unabhängigen Aufsichtsrat einzusetzen, der die Bundesanwaltschaft beaufsichtigen soll. Auch die SP, die FDP, die Grünen und das Bundesstrafgericht sprechen sich für einen solchen Justizrat aus. Der Bundesrat aber will definitiv nichts davon wissen. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf begründet die Ablehnung damit, dass es in einem solchen Modell wieder zwei Stellen gäbe, die über die Bundesanwaltschaft wachen würden. Denn die Wahl des Bundesanwalts oder zum Beispiel das Budget blieben bei der Regierung.
Also das gäbe wieder ein sehr kompliziertes Konstrukt. Ich sage nicht, dass man das nicht machen könnte, aber wir müssen auch Wege finden, die Probleme möglichst einfach zu lösen und trotzdem richtig und auch rechtlich korrekt.
Dass ironischerweise nur ihre ehemalige Partei, die SVP, das Modell mit der alleinigen Aufsicht durch den Bundesrat unterstützt, schreckt die Justizministerin nicht. Sie habe keine Angst, dass das Geschäft im Parlament abstürzen könnte.
Nein, das denke ich nicht. Man wird jetzt darüber diskutieren. Es gibt gute Gründe für die Möglichkeit eines Justizrats. Ich denke, es gibt bessere Gründe für das Modell, das wir vorschlagen. Aber dass man darüber diskutieren wird, ist klar. Es war ja auch bei den Parteien nicht so ganz einheitlich. Es ist ja wirklich so, es gibt eine Partei, die hat sich klar für die Aufsicht des EJPD bzw. des Bundesrats ausgesprochen. Eine Partei hat sich klar ausgesprochen für die Aufsicht beim Bundesgericht, was in sich sachlich nicht gerechtfertigt ist, weil die Bundesanwaltschaft Partei ist beim Bundesgericht und dann das Bundesgericht nicht auch noch Aufsichtsbehörde sein kann. Und zwei Parteien, also von vier, zwei Parteien haben sich für einen Justizrat ausgesprochen, ohne klar zu definieren, wie dieser dann zusammengesetzt sein sollte und wie die Kompetenzenabgrenzung auch gegenüber dem Parlament dann sein sollte. Also da werden wir schon noch darüber diskutieren müssen.
Meint Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, um gleich anschließend Bemerkenswertes über die ihr unterstellte Bundesanwaltschaft zu sagen. Ihr würden die Verfahren dort teilweise viel zu lange dauern, kritisiert die Justizministerin.
Ich bin etwas ungeduldig und es gibt gewisse Fälle, die dauern für meinen Begriff etwas lange, weil ich mir auch sage, wenn ich Betroffene wäre in einem solchen Verfahren, dann wäre es mir schon ein Anliegen, wenn das in wenigen Jahren auch irgendwann zu einem Abschluss käme, ob jetzt mit einer Anklage dann oder eine Einstellung des Verfahrens, das ist nicht einmal so matchentscheidend, sondern dass das endlich einmal auch fertig wäre, ein Verfahren.
Sie habe vom Bundesanwalt Antworten verlangt, weshalb man bei gewissen Verfahren nicht vorwärts mache, betont die Bundesrätin. Auf die Frage, ob sie von diesen befriedigt sei, sagt sie knapp.
Also ich sehe schon, wo man noch ansetzen könnte.
Wo genau, wolle sie aber jetzt nicht sagen. Das seien interne Gespräche mit dem Bundesanwalt, erklärt die Justizministerin.
Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.